PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Ihr seht es schon am Titel der Folge, heute sprechen wir über Depressionen. Dieses Thema kann belastend sein, besonders für Menschen, die selbst damit zu kämpfen haben. Bitte seid achtsam mit euch, während ihr zuhört. Falls ihr Unterstützung braucht, findet ihr Links zu Hilfsangeboten und Anlaufstellen in den Shownotes. Niedergeschlagenheit, Erschöpfung, innere Leere. Im besten Fall gehen solche Gefühle irgendwann vorbei. Doch wenn sie immer wieder kommen, kann das krasse Auswirkungen auf unser Leben haben. Depressionen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Studien zufolge erlebt sie etwa jede fünfte bis sechste Person zumindest einmal im Leben. Wie kommen Betroffene da wieder raus? Wie kann ich helfen? Und kann man Depressionen vorbeugen? All das sind Fragen, die uns heute beschäftigen. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS, Podcasting My Sanity. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich wie immer über eine Bewertung oder Weiterempfehlung. Heute spreche ich mit Sarah Krückels. Sarah ist Psychologin und systemische Coachin. Sie unterstützt bei der Shitshow, einer Agentur für psychische Gesundheit, Unternehmen und Einzelpersonen in allem rund um das Thema Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Sie hat mir den Unterschied zwischen einer Depression und einer depressiven Episode erklärt. Wir haben auch über mögliche Risikofaktoren gesprochen und darüber, ob Depressionen genetisch bedingt sein können, sie also quasi vererbbar sind. Und außerdem wollte ich von Sarah wissen, wie wir uns selbst und auch anderen in schwierigen Phasen helfen können und was so gar nicht hilft. Zum Schluss geht es noch um die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen und darüber, was sich in unserer Gesellschaft ändern sollte. Es wird also spannend, deswegen let's go! Sarah, schön, dass du heute da bist. Ich glaube, alle von uns kennen Phasen, in denen wir traurig sind, antriebslos und uns irgendwie auch alles Mögliche nervt. Wie kann ich herausfinden, ob es sich dabei um eine Depression oder eher um eine Stimmungsschwankung handelt?
Das ist eine total gute Frage, weil wir immer wieder ja auch damit zu tun haben, auch bei anderen psychischen Belastungen. Dieses, sind wir nicht alle ein bisschen depressiv, ne? Und wir alle kennen auch diese Ausdrucksweise, ich bin heute Depri, ne? Also dieses, die Wörter der Psychologie finden in den Alltag. Und das Wichtige ist, um eine Depression diagnostizieren zu können, müssen tatsächlich diese Symptome länger vorliegen. Also ich habe dann nicht einen Tag, ich habe vielleicht auch nicht zwei Tage, sondern ich bin mindestens zwei Wochen tatsächlich überwiegend antriebslos, habe eine gewisse Freudlosigkeit und so weiter. In die genauen Symptome steigen wir sicherlich noch ein. In Deutschland sind knapp 5,3 Millionen Menschen an Depressionen erkrankt. Und ich finde es immer wieder spannend, dass gerade am Anfang, ja, also wenn wir über Stimmungsschwankungen sprechen oder auch über schwere Tage, dann können viele Personen oder haben viele Personen ein Verständnis für die Symptomatik von depressiv erkrankten Personen. Aber sobald es tatsächlich in tiefgreifende Symptome geht, auch über einen längeren Zeitraum, da fehlt dann oft das Verständnis von anderen Personen. Und deswegen sind wir auch heute hier.
Absolut. Wie lautet denn die offizielle Definition einer Depression?
Die offizielle Diagnose stellt man, wenn eine Person tatsächlich über mindestens zwei Wochen lang eine gedrückte Stimmung beschreibt, einen Interessensverlust oder Freudlosigkeit, also Dinge, die mir früher Spaß gemacht haben, machen mir auf einmal keinen Spaß mehr, und einen Antriebsmangel bzw. eine erhöhte Ermüdbarkeit, also eine Müdigkeit einfach, die sehr schwer wiegen kann.
Und es gibt ja auch einen Unterschied zwischen einer depressiven Episode und einer chronischen Depression. Kannst du das einmal kurz erklären, bitte?
Total gerne. Depressionen nur noch mal so ein bisschen einzufangen. Depressionen treten ja immer in Phasen auf, ne? Das hast du gerade schon gesagt, das sind die sogenannten depressiven Episoden. Und ungefähr ein Drittel der Personen, die an einer Depression erkranken, die haben eine depressive Episode im Leben. Dann gibt es ungefähr wieder ein Drittel, die erleben mehrere depressive Episoden im Leben. Aber mit Wiederkehr oder dazwischen folgt eine oder findet eine Remission statt. Remission ist einfach nur so ein Fachwort für die Symptome lassen vorübergehend nach. Aber die Abstände auch zwischen diesen depressiven Episoden und auch die Länge und die Dauer dieser depressiven Episoden und die Schwere, die ist sehr unterschiedlich. Und dann ist es bei ungefähr ein Drittel der Personen so, was du gerade auch schon gefragt hast, die leiden dann an einer chronischen Depression ohne Remission. Das heißt, die depressiven Symptome sind dauerhaft vorhanden und meistens spricht man davon, wenn diese Symptome über einen Zeitraum von ungefähr zwei Jahren vorliegen. Und um überhaupt noch mal eine Depressionsdiagnose zu bekommen, ne, also es gibt ja immer diese Unterteilung in leicht, schwer, mittelgradig und so, da ist es so eine Mischung aus so Haupt- und Zusatzsymptomen, die dann tatsächlich diese Definition der Diagnose geben, auch der chronischen Depression.
Ich weiß, das ist natürlich total individuell, aber was sind denn typische Symptome einer Depression und wie kann ich die auch bei anderen Menschen erkennen?
Ich habe ja gerade schon gesagt, so diese Hauptsymptome, ne, dass die Stimmung sehr gedrückt ist oder dass man eben eine Freudlosigkeit empfindet, dass man sich antriebslos fühlt, aber auch sowas wie vermindertes Selbstwertgefühl oder auch ein Selbstvertrauen. Personen beschreiben häufig, dass sie Schuldempfinden verspüren oder sich selbst wertlos fühlen oder sich selbst als wertlos empfinden. Auch so eine pessimistische Zukunftsperspektive, die ja dann auch in durchaus suizidalen Gedanken sich widerspiegeln kann. Und auch suizidale Handlungen sind tatsächlich etwas, was zur Depression dazugehören kann, aber nicht muss. Bei manchen Menschen ist das aber auch ganz anders. Die haben eher so eine vollkommene Leere in sich oder beschreiben eine Neutralität als tatsächlich so diese klassische absolute Niedergeschlagenheit. Und wir haben ja bei Shitshow so eine Audiotour, so eine Podcast-Tour und da beschreibt die Person das ganz schön als Nebel im Kopf. Und das ist auch was, mit dem sich viele Personen verbinden können, weil der Nebel einen ja eben auch von der Außenwelt abschließt.
Ja, das habe ich auch oft schon gehört. Lass uns mal darüber sprechen, wie eine Depression überhaupt entsteht. Also vielleicht Stichwort Genetik versus auch Umweltfaktoren.
Ja, genau. Ich glaube, genau das ist nämlich der Punkt. Es gibt auch für die Depression nicht die eine Entstehungsursache, wie für die eigentlich alle anderen psychischen Erkrankungen auch. Das heißt, es ist immer eine Mischung aus oder eine Kombination eben aus, wie du schon sagtest, den biologischen, den psychologischen und auch den sozialen Faktoren. Bei der Depression ist es jetzt so, dass biologisch sowas wie die Konzentration bestimmter Neurotransmitter im Gehirn eine Rolle spielt, aber durchaus eben auch die genetische Veranlagung, die sogenannte Prädisposition, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Depression entwickelt, wenn nahe Verwandte auch eine Depression haben. Mhm. Und dieser Wert ist bei der Depression relativ hoch. Man geht davon aus, dass wenn ein Verwandter oder eine Verwandte ersten Grades eine Depression hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch eine Depression entwickelt, bei ungefähr 15% liegt. Das ist für die psychischen Erkrankungen schon relativ hoch. Und bei gerade diesem Neurotransmitter-Thema, da ist so die Forschung, da kann ich dir leider keine abschließende Antwort zu geben. Es gab ein großes Review, also eine Studie, die für sich festgestellt haben möchte, dass die Serotonin-Hypothese widerlegt ist. Das heißt, der Einfluss von Serotonin auf die Entstehung von Depressionen, genau, dann gibt es aber auch sehr viel Kritik an genau diesem Review. Das heißt, wir sind aktuell noch nicht so richtig, können noch nicht so richtig was zu den Neurotransmittern abschließend sagen, was für immer wert. Wir müssen ein bisschen der Forschung Zeit geben. Dann haben wir aber durchaus eben auch soziale Faktoren. Sozial ist eigentlich alles, was uns umgibt, ja? Also die soziale, politische und kulturelle Umwelt, wie wir groß werden, die Gesellschaft, in der wir leben und eben auch die Menschen, die uns täglich umgeben, auf unserem Weg auch zum Erwachsenenwerden, aber eben auch später noch in Freundinnenschaften oder auch in der Arbeitswelt. Und es ist eben genau diese Mischung aus diesen Faktoren oder bestimmten Begünstigungen, die dazu führt, dass eine Person mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Depression entwickeln kann. Genau, aber es lässt sich, wie gesagt, nicht auf die eine Ursache zurückführen. Das wäre zu einfach.
Als nächstes würde ich gerne mal einen Blick in den Alltag von Menschen mit Depressionen werfen. Was würdest du sagen, wie beeinflusst die psychische Erkrankung das tägliche Leben und die Leistungsfähigkeit der Menschen?
Total gerne. In der schon genannten Podcast-Tour von uns, da ist das Audiobeispiel, ich mag das so gerne, weil die Person tatsächlich so gut beschreibt, dass im Alltag auch die einfachsten Dinge zur unüberwindbaren Hürde werden können. Und beschreibt tatsächlich, wie sie im Supermarkt steht und sich nicht für ein Shampoo entscheiden kann. Und wenn man jetzt diese Situation aufaddiert und sich diesen Alltag vorstellt mit lauter diesen Mini-Hürden, dann sind das schon ganz schön viele Hürden im Alltag. Und das finde ich einfach sehr, sehr eindrücklich, um das darzustellen. Der Interessensverlust und der soziale Rückzug kann natürlich auch dazu führen, dass Hobbys gemieden werden, ne? Also dass Dinge, die einem eigentlich total gut tun, gerade nicht mehr gemacht werden. Es gibt aber auch die hochfunktionale Depression. Hochfunktionale Depressionen sind gar nicht so leicht zu diagnostizieren, weil die Personen, wie schon im Namen steht, eigentlich ganz gut funktionieren. Also die fallen einem vielleicht als Kolleginnen im Arbeitsalltag überhaupt nicht auf, aber die haben dann abends keine Kapazitäten mehr, also für Haushalt, Freundinnen, Hobbys und so weiter. Genau, also es ist sehr unterschiedlich, auch gerade was eben die Leistungsfähigkeit betrifft. Häufig ist die eingeschränkt bei Personen mit Depressionen, aber es muss gar nicht sein. Das heißt, es macht es eben auch schwer zu erkennen von außen.
Obwohl ja gerade in depressiven Phasen das soziale Umfeld für Betroffene total wichtig ist, leiden die sozialen Kontakte ja dann doch meistens stark unter der Erkrankung. Wie wirken sich Depressionen auf Beziehungen aus, also sowohl beruflich als auch privat?
Auf der einen Seite ist es natürlich schwierig zu verstehen, dass, ne, also wenn eine Person sich sozial rückzieht oder auch Treffen und Termine immer wieder absagt oder verschiebt, da dran zu bleiben und auch ne, mit so einer mit einer Zugewandtheit auch weiter in dieser Freundschaft oder Freundinnenschaft beziehungsweise Partnerschaft zu sein. Und dieses Unverständnis darüber, dass manches wirklich tatsächlich einfach nicht geht in bestimmten depressiven oder in der depressiven Episode, je nach Schweregrad, das ist manchmal gar nicht so leicht. Wir hatten einen total eindrücklichen Moment mal bei uns. Wir haben ja auch die Mood Suits, das sind ja diese Objekte, die Depression und Angsterkrankungen darstellen. Und da war ein Vater von einem Jugendlichen, der an Depressionen erkrankt war. Und der hat gesagt, er hat den Beuger aufgezogen, also ein Tool, das einen dazu bringt, eher nach unten zu schauen und eben die Schultern hängen zu lassen. Mhm. Und da hat er gesagt, ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, wenn mein Sohn meint, er kann literally nicht aufstehen. Mhm. Also nur, dass dieses Verständnis tatsächlich für die Symptome und auch die Schwere der Symptome ist einfach häufig wirklich schwierig, sich da hineinzuversetzen. Und gerade das brauchen aber auch die Personen, diese Akzeptanz dessen, dass das, was sie beschreiben, auch der Realität entspricht.
Mhm, definitiv. In unserem Podcast sprechen wir ja über Frauengesundheit. Worin würdest du sagen, unterscheidet sich eine Depression bei Männern und bei Frauen?
Ganz häufig, also Männer, also in dem Fall meine ich tatsächlich männlich sozialisierte Menschen, das heißt, ne, die mit entsprechenden Rollenerwartungen und auch einem bestimmten Rollenverständnis aufgewachsen sind, unterscheidet sich die Symptomatik. Und deswegen gehören sie zu einer der Gruppen, die unterdiagnostiziert sind, definitiv mit Depressionen, weil sie nicht niedergeschlagen, zurückgezogen und so weiter reagieren, sondern nach außen eher häufig gereizt oder aggressiv. Mhm. Genau, das heißt, wir haben einfach eine veränderte Symptomatik häufig.
Welche Rolle spielen denn zum Beispiel hormonelle Veränderungen wie Menstruation, Schwangerschaft oder auch die Menopause bei Frauen?
Ja. Es gibt tatsächlich einen Ausdruck dafür, also Hormone Responsive Depressive Disorders. Das ist quasi genau das, was du gerade benannt hast, ist, dass Personen, auf die bestimmte Hormone einwirken, einfach zu bestimmten depressiven Symptomen neigen, in bestimmten auch hormonellen Phasen. Mhm. Es gibt ganz spannende Forschung, unter anderem zur Perimenopause. Es gibt aber eben auch ganz spannende Forschung zur postpartalen Depression und aber eben auch zur PMDS. Genau, und den Zusammenhang eben mit der depressiven Symptomatik. Man weiß zum Beispiel, bei der postpartalen Depression ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, eine postpartale Depression, also nach der Geburt zu entwickeln, hoch ist, wenn man schon mal depressive Episoden in seinem Leben hatte. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang und es gibt auf jeden Fall auch eine hormonelle Komponente. Ich habe noch ein ganz spannendes Review auch gesehen, eben zu diesem Zusammenhang von Östrogen tatsächlich und der depressiven Symptomatik. Also es scheint einen hormonellen Zusammenhang zu geben. Genau, auch da ist noch nicht ganz abschließend geklärt eigentlich, welchen Einfluss haben diese Hormone, beziehungsweise was ist tatsächlich eine Östrogentherapie, etwas, was dann auch unterstützend helfen kann. Mhm. Aber es findet auf jeden Fall sehr, sehr viel Forschung dazu statt, genau. Und was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen an der Stelle, ist, dass ja auch gerade, also ne, 50-80% der Frauen oder der Gebärenden nach einer Geburt haben den sogenannten Baby Blues. Das heißt, diese depressive Symptomatik gehört tatsächlich schon fast dazu. Und dann ist eben die Frage, okay, wie viele von denen entwickeln tatsächlich eine Depression, also tatsächlich eine Diagnose? Das sind dann sehr, sehr viel weniger Menschen. Aber ich finde, gerade da erkennt man das eben auch nochmal ganz deutlich. Oder eben Personen, die beschreiben, dass in der zweiten Zyklushälfte einfach die Stimmung betrübt ist und die depressive Symptome beschreiben, auf jeden Fall.
Was würdest du sagen, wie beeinflussen gesellschaftliche Erwartungen und Rollenbilder die psychische Gesundheit von Frauen?
Mhm. Auf jeden Fall, gerade in der Frage von, welche Symptome darf ich eigentlich nach außen tragen und auf was werden bestimmte Symptome auch zurückgezogen. Ne? Also es ist ja immer, gerade wenn man so das bekommt, dieses, ach Mensch, ne, die Person hat gerade ihre Regelblutung. Das muss jetzt irgendwie der Grund dafür sein, dass sie jetzt irgendwie aufbrausend ist oder wütend ist und so weiter. Mhm. Also welche Gefühle und welche Emotionsausdrücke schreiben wir einfach bestimmten Personen zu? Ne? Ich finde, da steckt ganz viel drin. Was eben auch dann wieder mit der Stigmatisierung und Selbststigmatisierung von psychischen Erkrankungen zu tun hat. Also ab wann suche ich mir denn Hilfe? Mhm. Wenn ich in bestimmten Rollen oder in bestimmten Kontexten nicht alle meine Emotionen zeigen darf, dann dauert es vielleicht auch für mich selber länger, bis entweder an mich herangetragen wird, hey, ich mache mir Sorgen um dich, oder bis ich mir auch eingestehen kann, hey, irgendwie geht das hier, schaffe ich das nicht mehr alleine. Also ich glaube, dass das einen Zusammenhang gibt.
Mhm. Kommen wir mal zum Thema Unterstützung für Betroffene. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für Depressionen?
Die Klassiker in der Behandlung von Depressionen, wie gesagt, da müssen wir so ein bisschen unterscheiden, auch zwischen der Schwere der depressiven Episode, sind Psychotherapie, Medikation, aber auch Bewegung tatsächlich, Sport, auch dazu gibt es viele Untersuchungen, strukturelle Tagesabläufe. Also möglichst zur selben Uhrzeit aufstehen, auch am Wochenende, weshalb es eben auch sein kann, dass Personen durchaus auch weiter arbeiten, weil Arbeitsstruktur geben kann und unterstützend sein kann, Betonung auf kann. Und es gibt ganz spannende Forschung auch tatsächlich zu Mikrobiom, das heißt eine ausgewogene Ernährung ist tatsächlich auch was, wo in die Richtung geht die Forschung aktuell, was unterstützend sein kann bei einer depressiven Episode.
Mhm. Sarah, du arbeitest ja auch als systemische Coachin. Wie unterscheidet sich denn zum Beispiel ein Coaching von klassischer Psychotherapie und wie können sich beide Ansätze vielleicht auch ergänzen?
Für mich ist ein Coaching, gerade wenn ich mit Personen arbeite, bei denen ich Symptome erlebe und dann eben auch benennen muss, das ist meine Rolle, oder die sich eigentlich auf Therapiesuche befinden oder gerade auf dem Therapieplatz warten etc., immer eine Brücke. Das heißt, mir ist ganz klar, es gibt ein Ende dieses Coachings. Ich kann begleiten, aber ich kann nicht alleine tätig sein und mit den Personen therapeutisch tätig sein. Das ist einfach nicht mein Job und nicht meine Qualifikation. Was durchaus möglich ist, ist, wenn eine Person aufgrund einer Depression, vielleicht auch einer chronischen Depression in Therapie ist, mit der Person auch arbeitsbezogen zu arbeiten. Also gibt es, woran merke ich Stresssymptome? Wie ist es mit meinen, welche Antreiber gibt es vielleicht, die dazu führen, dass ich doch noch Aufgaben aufnehme, obwohl ich eigentlich gerade merke, ich schaffe das alles gar nicht. Das sind so Themen, die kann ich im Coaching total gut abbilden für mich. Aber therapeutisch es bedarf für mich dann eben auch einer therapeutischen Nebenbehandlung oder einer anschließenden Behandlung. Das ist für mich auf jeden Fall wichtig. Und deswegen finde ich aber auch Coaching in dem Kontext so relevant, weil wir einfach eine Versorgungslücke haben in Deutschland. Ne? Aktuell wartet man im Durchschnitt 22 Wochen auf einen Therapieplatz. Also das ist ein halbes Jahr. Und wenn ich jetzt eine Person habe, die gerade in einer akuten depressiven Episode ist, dann braucht diese Person Begleitung. Und wenn diese Begleitung gerade durch Coaching okayisch geleistet werden kann, ist das fein. Aber es braucht immer eben auch die Professionalität auch zu sagen, das ist hier nicht mehr meine Expertise und wir brauchen einen anderen Support an der Stelle. Genau. Mhm. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, Therapie ist ja erstmal auch kein geschützter Begriff in unserem Land, ähnlich wie Coaching. Das heißt, die Personen brauchen psychologische Psychotherapeutinnen. Das ist tatsächlich der geschützte Begriff. Und das sind die Personen, die dann auch lange Zusatz- und Ausbildungen genossen haben, die dann eben auch die Therapie gut leisten können und qualifiziert leisten können.
Du hast es vorhin kurz angesprochen. Was würdest du sagen, wann sollten Betroffene über Medikamente nachdenken? Und was gibt es vielleicht hierbei auch zu beachten?
Absolut. Die Forschung sagt, dass man ab einer mittelgradig schweren depressiven Episode über Medikation nachdenken könnte. Das ist so aktuell der Konsens der Forschung. Gleichzeitig steckt da aber ja sehr, sehr viel mehr mit drin. Ne? Da steckt mit drin, wie sind die Lebensumstände, welche Widerstände habe ich vielleicht auch gegen Medikation, welche Ängste habe ich vielleicht von Nebenwirkungen. All das sollte in Betracht gezogen werden und auch mit entsprechenden Personen besprochen werden können. Was manchmal auch helfen kann, ist Erfahrungsberichte einzuholen tatsächlich. Aber hier, wie gesagt, Achtung, ne? Jede Person reagiert auch unterschiedlich auf Medikation. Und was mir noch ganz wichtig ist zu sagen an der Stelle ist, wir haben einfach auch bei Psychopharmaka mit Pillshaming zu tun. Das heißt, obwohl PatientInnen von psychopharmakologischer Begleitung sehr profitieren würden, nehmen sie diese nicht in Anspruch. Und hier braucht es dann wieder eben die Entstigmatisierungsarbeit, die Aufklärungsarbeit, um auch Ängste nehmen zu können und gleichzeitig aber eben auch einen Umgang mit eventuellen Nebenwirkungen, ja, können die gut aufgefangen werden, mit wem können die besprochen werden und überwiegt die Wirkung auch die Nebenwirkung, ist ja auch immer wichtig.
Mal angenommen, ich hätte eine Freundin, die an einer Depression leidet. Wie kann ich sie am besten unterstützen und welche Formulierungen oder Vorschläge sollte ich besser vermeiden?
Die Unterstützungsmöglichkeiten sind immer, finde ich, so ein bisschen abhängig von der, auch wieder hier, der Schwere der depressiven Episode, beziehungsweise auch, wie geht es der Person gerade? Mhm. Zum Beispiel kann ganz profane Erinnerung an Medikamente helfen, wenn ich mit der Person den Alltag tatsächlich teile. Ich kann mich mit der Person zu einem Spaziergang verabreden. Ja, wir wissen, draußen sein und Bewegung kann unterstützend helfen. Und gleichzeitig aber auch akzeptieren, wenn die diese Verabredung dann kurzfristig abgesagt wird, ja, weil sozialer Rückzug spielt auch wieder eine Rolle. Dann einfach dranbleiben, einfach nochmal fragen, hey, ich melde mich morgen wieder oder übermorgen. Um da auch zu signalisieren, ich sehe dich und ich weiß, es ist gerade schwer und es ist nicht möglich, ich versuche das möglich zu machen. Was ich nochmal ganz wichtig finde, sind diese Ratschläge wirklich möglichst zu vermeiden. Also entweder sowas wie, hey, meiner Freundin hat XY geholfen. Das kann man machen, wenn danach gefragt wird, hey, hast du noch einen Tipp? Ich bin gerade ratlos. Aber nicht einfach so, weil dazu ist die Erkrankung einfach zu unterschiedlich und zu individuell. Und natürlich hilft sowas wie, hey, mach dir nicht so viele Gedanken, gar nicht, ne? Sondern wir müssen die Person validieren in ihren Wahrnehmungen. Was mir noch wichtig ist, ist, sobald eine Person Suizidgedanken äußert, nehmt die ernst. Kontaktiert sozialpsychiatrische Dienste, Krisenzentren, die Telefonseelsorge. Das kann man tatsächlich auch als Freund, Freundin oder auch Angehörige tun. Es gibt auch wirklich Angehörigenberatung, es gibt Selbsthilfegruppen für Angehörige, eben weil das manchmal nicht so leicht ist in der Begleitung. Und welche Themen bespreche ich mit der Person, die gerade in der depressiven Episode ist, und welche Themen muss ich aber auch einfach mit wem anders besprechen. Dafür gibt es diese Angebote.
Ja, entsprechende Hilfsangebote verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes. Was können Betroffene selbst tun, um ihre psychische Gesundheit zu stärken und insbesondere im Umgang mit einer Depression? Also hast du da vielleicht ein paar praktische Tipps?
Ganz allgemein ist so natürlich die Frage, hey, was tut mir eigentlich gerade gut? Ne? Gerade wenn wir über Interessensverlust sprechen, ne? Und dann merke ich, die Dinge, die mir früher gut getan haben, die ich gern gemacht habe, die sind es irgendwie gerade nicht. Gibt es vielleicht was anderes? Und wenn ja, vielleicht ist das gerade total okay. Manchmal ist es aber so, dass die Person selber überhaupt nicht mehr wissen, was tut mir denn gerade gut. Und das ist auch immer ein Moment für Therapie, für Hilfsangebote, um eben auch da erstmal wieder rauszukommen und das zu entwickeln. Ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, ich muss es nochmal wiederholen. Es gibt eine ganz spannende auch Meta-Analyse gerade zu Sport und Bewegung. Also jegliche Form von Bewegung. Was ich ganz spannend finde, die haben aus der Untersuchung Yoga, Tai Chi und Qigong rausgenommen. Auch das sind natürlich auch Bewegungsmöglichkeiten. Also genau, einfach zu schauen, schaffe ich es gerade überhaupt, vor die Tür zu gehen? Schaffe ich es gerade, mich zu bewegen? Und wenn ja, dann sind auch schon 5 Minuten total cool. Und das hast du geschafft, yay. Also sich daran zu orientieren, gibt es irgendwas, was mir gut tut? Und wenn ja, dem auch nachzugeben. Und wenn ich nicht mehr weiß, was mir gut tut, dann auf jeden Fall. Das ist ein Moment für Hilfe und Unterstützung.
Jetzt haben wir ja schon viel über den Umgang und die Behandlung von Depressionen gesprochen. Sind Depressionen denn eigentlich heilbar oder ist das eine Erkrankung, mit der Menschen lernen müssen zu leben?
Das kann ich gar nicht so richtig pauschal beantworten. Jein, würde ich tatsächlich, wäre die kurze Antwort. Länger ist es, dass man bei der Depression in auch mögliche Therapiephasen unterteilt. Es gibt die Akuttherapie in akuten depressiven Episode. Es gibt aber auch die Erhaltungstherapie. Die sollte so ungefähr 4 bis 9 Monate auch bis nach der Symptomfreiheit noch stattfinden. Und dann gibt es auch die Rückfallprophylaxe. Einfach weil man weiß, dass wenn diese therapeutischen Maßnahmen enden, wenn die Symptome noch nicht ganz wieder verschwunden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, so 40-50%, dass dann auch relativ schnell eine depressive Episode wieder folgt. Und durch diese prophylaktische Weiterbehandlung kann aber eine weitere depressive Episode so um ungefähr 80% verhindert werden. Aber du siehst, es sind Prozentangaben, es sind Wahrscheinlichkeiten, die nicht an die 100% gehen. Ich habe es anfangs schon gesagt, ein Drittel der Personen hat tatsächlich nur eine depressive Episode im Leben, aber es ist keine Garantie.
Wir haben ja alle irgendwie gefühlt eine Meinung zu Depressionen oder es schwirrt auch super viel im Raum und dann werden eben mal, wie du anfänglich auch gesagt hast, so Sachen gesagt, ja, wie der Depri-Phase und sowas. Welche Missverständnisse und Mythen begegnen dir in deiner Arbeit?
Ich glaube, Der größte Mythos ist schon das Bild von einer Depression. Also, ne, wer eine Depression hat, der lacht nie, liegt nur im Bett, ist immer traurig. Mhm. Also diese Idee von dieser einen Form der Depression. Und das liegt unter anderem tatsächlich daran, es hat unglaublich viel Depressionsaufklärung stattgefunden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber häufig erinnert ihr euch vielleicht eben auch an diese Schwarz-Weiß-Bilder der traurigen Personen mit den, die weinen oder die Schultern hängen lassen und so weiter. Also das Bild ist ja in der Gesellschaft. Und das ist aber tatsächlich auch eins, mit dem die meisten betroffenen Personen deutlich zu kämpfen haben, ja? Wenn man dann konfrontiert wird mit, hey, warum bist denn du jetzt auf der Party? Oder hey, irgendwie, du gehst gerade nicht arbeiten, aber jetzt lachst du über meinen Witz. Also nur, dass dann irgendwie diese Ambiguität nicht ausgehalten werden kann, dass es gute Tage gibt, aber eben auch schlechte Tage gibt, während einer Episode. Und was eben auch noch gerade im Arbeitskontext so rumschwirrt, ist so dieses, okay, eine Person, die eine depressive Episode hat, die ist überhaupt nicht mehr leistungsfähig, ne? Ja, auch gesamtgesellschaftlich nicht. Und ich habe schon gesagt, es gibt die hochfunktionale Depression, da ist das überhaupt nicht der Fall. Da braucht es sehr viel Sicherheit, bis die Personen sich öffnen, dass es ihnen nicht gut geht. Genau, und es gibt aber durchaus eben auch Personen, die tatsächlich diesen vollkommenen Leistungsverlust erleben und den auch, und das ist auch okay. Also beides darf nebeneinander herstehen. Und es ist tatsächlich so, ja, es gibt nicht die eine Depression. Es gibt natürlich, ne, Tendenzen, es gibt Symptomatiken, damit man eben auch diese Diagnose bekommt und eben auch in diese Kategorie fällt. Ne, wir müssen irgendwie irgendwann bestimmen, ab dann liegt tatsächlich eine Diagnose vor. Aber die Ausprägung und wie Personen Depressionen auch nach außen hin zeigen, das ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr verschieden.
Wie können wir denn das Stigma um Depressionen abbauen, damit mehr Menschen offen auch über ihre Probleme sprechen?
Die leichtere Antwort ist, dass wir, genau, dass wir uns klar machen müssen, dass es nicht die eine Depression gibt, sondern dass wir auch trotz der Aufklärungskampagne, die total super sind, deswegen wissen viel mehr Hausärztinnen Bescheid, dass Personen auch einen guten Tag haben können, lachen können, sozial sein können und dann eben in der nächsten Sekunde das nicht mehr möglich ist. Und die größere Antwort ist, Stigmatisierung hängt mit der Leistungsgesellschaft zusammen. Das heißt, nur wer etwas leistet, ist auch etwas wert. Wenn wir es schaffen, diesen individuellen Wert von Personen von ihrer Leistung zu entkoppeln, das ist ein riesengesellschaftliches Thema, das weiß ich eben, dann betrifft das natürlich auch andere Bereiche, aber hat eben auch gerade hier hätte einen mega guten und positiven Einfluss.
Definitiv. Welche Botschaft möchtest du zum Abschluss unseren ZuhörerInnen noch mitgeben, die vielleicht selbst betroffen sind oder jemanden kennen, der oder die an Depressionen leidet?
Das erste ist echt so plakativ, wie es klingt, aber es ist wirklich ernst gemeint. Ihr seid nicht alleine. Es sind sehr viele Menschen betroffen. Holt euch Hilfe und Unterstützung, auch wenn das aufgrund aktueller Versorgungsstrukturen in unserem Land super schwierig ist. Und für Personen, die Menschen in depressiven Episoden begleiten, seid Allies. Also informiert euch, klärt auf, klärt andere auf, arbeitet gegen Mythen an, damit es nicht immer die Betroffenen tun müssen. Genau, und du hast es schon genannt, ihr verlinkt auch entsprechende Anlaufstellen in den Shownotes. Bei suizidalen Gedanken, nehmt die immer ernst, sprecht mit jemandem drüber. Es gibt 24-Stunden-Telefone, die besetzt sind. Also, ja.
Ja. Vielen, vielen Dank, Sarah, für deine Aufklärungsarbeit und auch deine Arbeit in dem Bereich. Es ist auf jeden Fall noch viel zu tun, aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, das Stigma zu brechen und mehr darüber zu sprechen.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Irgendwie musste ich bei dem Punkt Depression und Arbeitsalltag sofort an eine Geschichte bei uns aus dem HerOne-Team denken. Eine Kollegin hatte via Slack um Hilfe und Tipps gebeten, weil es ihr mental schlecht ging. Und da kamen sofort viele Tipps von anderen Kolleginnen. Ihre Managerin und ich haben ihr auch eine Nachricht geschrieben, unter anderem mit dem Angebot, mit unserer Teamcoachin eine Session zu machen. Und gerade im Arbeitsumfeld ist ja vieles, wie Sarah auch gesagt hat, an Leistungen geknüpft und eher unpersönlich. Daher finde ich es wirklich wahnsinnig mutig, dass meine Kollegin sich offen ans Team gewendet hat und aus dem Team auch so viele Rückmeldungen kamen. Für mich ist das extrem schön zu sehen, dass wir als Team eine Atmosphäre geschaffen haben, in der man sich traut, über mentale Gesundheit offen zu sprechen und dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass eben eine Bitte um Hilfe nicht verurteilt wird. Ja, und das macht mich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig stolz als Unternehmerin. Das war's schon wieder mit unserer Folge. Ich hoffe, ihr konntet vieles mitnehmen. Falls ihr bei Spotify zuhört, nehmt doch gerne an der Umfrage unter dieser Folge teil. Dieses Mal würde ich gerne von euch wissen, ob ihr denkt, dass Depressionen in unserer Gesellschaft noch immer stigmatisiert sind oder ob über das Thema zunehmend offen gesprochen wird. Euch hat die Folge gefallen? Dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und folgt dem Podcast. Und wie immer freue ich mich über Fragen und euer Feedback unter podcast@hör.one. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.